Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 1. Mai 2023, gleich dem 11. Odibehesht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie den Beitrag Unbemannte iranische Kampffahrzeuge. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Persischer Golf ist wichtiger Teil der unbestreitbaren Identität Irans und der Region. Erdogan: Türkei hat IS-Anführer in Syrien getötet. Und Irak: Unsere Position bezüglich der Rückkehr Syriens in arabische Liga ist fest. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Persischer Golf ist wichtiger Teil der unbestreitbaren Identität Irans und der Region. Der iranische Außenminister würdigte am Sonntag in einer Botschaft den Nationaltag des Persischen Golfes. Hussein Amir Abdullahian schrieb am Sonntag in einem Tweet: Der Persische Golf ist ein wichtiger Teil der unbestreitbaren und gemeinsamen Identität Irans und der Region und eine natürliche Ressource voller Vorteile für die Bewohner seiner Region. Die Maximierung der Vorteile des Persischen Golfes hängt von der Sicherheit, Konvergenz und kollektiven Beteiligung der Küstenländer dieser stolzen Wasserregion ab. Herzlichen Glückwunsch zum Nationaltag des Persischen Golfes, fügte er hinzu. Im iranischen Sonnenjahrkalender ist am 10. Ordibehisht, der 30. April, der Nationaltag des Persischen Golfes. Erdogan: Türkei hat IS-Anführer in Syrien getötet. Recep Tayyip Erdogan gab den Tod einer der Anführer des IS bei einer türkischen Geheimdienstoperation in Syrien bekannt. Der türkische Präsident fügte am Sonntagabend in einem Fernsehinterview hinzu: Der türkische Geheimdienst hat den IS-Anführer Abu Hussein al-Qureishi schon seit langer Zeit gesucht, bis er am Samstag bei einer Operation in Syrien getötet wurde. Erdogan hat den Ort, an dem al-Qureishi getötet wurde, sowie andere Details dieser Operation nicht erwähnt. Seit 2016 hat die türkische Armee in den beiden Operationen Euphrat-Schild und Olivenzweig 4000 Kilometer syrischen Territoriums erobert, darunter Afrin und die Städte Al-Bab, Azaz und Jabalus. Andererseits startete Ankara vor rund 3 Jahren, im Oktober 2019, die Militäroperation Friedensquelle in Nordsyrien, um die als syrische demokratische Kräfte bekannte Kurdenmiliz aus den Grenzgebieten von Raqqa und Al-Hasaka zurückzudrängen. Diese Militäroperation dauerte eine Woche und wurde nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Ankara und Washington gestoppt. Die Türkei gab der Kurdenmiliz 5 Tage Zeit, sich 32 Kilometer von der türkischen Grenze zurückzuziehen. Irak. Unsere Position bezüglich der Rückkehr Syriens in Arabische Liga ist fest. Das irakische Außenministerium gab am Vorabend des Treffens zu Syrien bekannt, dass die Position dieses Landes zur notwendigen Rückkehr Syriens in die Arabische Liga bestimmt sei. Ahmed al-Sahaf, der Sprecher des irakischen Außenministeriums, kündigte am Sonntag in einem Gespräch mit dem Sender Al-Mayadin das Treffen der Außenminister Jordaniens, Irak, Saudi-Arabiens, Ägyptens und Syriens in der jordanischen Hauptstadt Amman am Montag an. Syrien muss auf der Grundlage einer politischen Lösung, die seine Sicherheit und Stabilität erhöht, an seinen Platz in der Arabischen Liga zurückgebracht werden, sagte al-Sahaf. Ahmed al-Sahaf unterstützte zuvor die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga und sagte, dass die arabische Konvergenz ein positives Ereignis sei und positive regionale und internationale Folgen haben werde. Seit Beginn des terroristischen Krieges gegen Syrien unter Führung einiger Länder haben mehrere arabische Länder, insbesondere die Länder der Golfregion, ihre diplomatischen Beziehungen zu Syrien abgebrochen und die Arabische Liga hat die Mitgliedschaft Syriens suspendiert. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist bei seiner ersten Reise in arabische Länder seit Beginn des Syrienkriegs im Jahr 2011 nun in den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um regionale Bemühungen für die Rückkehr Syriens zu den arabischen Ländern zu unternehmen. Israel über Raisis bevorstehenden Besuch in Syrien besorgt. Der bevorstehende Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Syrien hat das israelische Regime Berichten zufolge wütend und besorgt gemacht. Präsident Raisi wird am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen Delegation und auf offizielle Einladung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu einem 2-tägigen Besuch nach Damaskus reisen. Die Medien des israelischen Regimes äußerten sich über Raisis Reise besorgt und sagten, der Besuch sei außergewöhnlich. Die Reise von Präsident Raisi ist seine erste Reise nach Damaskus nach 2011, während der er auch Feldbesuche außerhalb der Protokolle machen wird, berichtete der Kanal 13 des israelischen Fernsehsenders. Der Fernsehsender des israelischen Regimes wies auch auf mögliche Auswirkungen des Syrienbesuchs Raisis auf regionale Entwicklungen und Beziehungen hin und sagte, Iran beobachtet, die Achse Iran-Hisbollah-Hamas-Islamischer Dschihad zu vereinen, was Teheran dazu bringt, einen neuen Plan in Bezug auf die Nahostpolitik anzunehmen. Der Kanal 13 wies außerdem auf den jüngsten Besuch des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdullahian in Beirut und sein Treffen mit Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, und Ziad al-Nakhala, dem Generalsekretär der Islamischen Dschihad Palästinas, hin. Die Nachrichtenquellen des israelischen Regimes erklärten, Tel Aviv habe Amir Abdullahians Reise nach Beirut mit Sorge verfolgt. Sie erklärten, der Besuch stehe im Einklang mit den jüngsten Entwicklungen in der Region. Der iranische Botschafter in Damaskus, Hossein Akbari, bezeichnete Raisis bevorstehende Reise nach Syrien als Wendepunkt in der Region und sagte, der Besuch werde auch positive und überregionale Auswirkungen haben. Raisis Reise nach Syrien wird aufgrund der Veränderungen, die in der Region stattfinden, sehr wichtig sein, so der iranische Botschafter. Er fügte hinzu, zusätzlich zu ihren regionalen und überregionalen Auswirkungen wird die Reise dazu führen, die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus zu stärken. Auch andere Länder der Region können von den Ergebnissen des Besuchs profitieren. Akbari sagte, Iran und Syrien seien beide Mitglieder der antizionistischen Widerstandsfront. Beide Länder haben dafür hohe Kosten bezahlt. Daher kann eine größere Synergie zwischen den beiden Ländern die Stärke der Widerstandsfront erhöhen. Zionistisches Regime überwacht palästinensische Gruppen mit Spionageballons. Radio Al-Quds gab am Sonntag bekannt, dass die israelische Armee einen Militärballon über den Norden des Gazastreifens steigen ließ, um die Bewegungen der palästinensischen Widerstandsgruppen zu überwachen. Radio Al-Quds erwähnte keine weiteren Einzelheiten zu diesen Ballons. In den vergangenen Monaten haben palästinensische Kämpfer wiederholt die Drohnen des zionistischen Regimes vom Himmel über Gaza abgeschossen. Zuletzt wurde am 15. März 2023 im Norden des Gazastreifens eine Drohne der Armee des zionistischen Regimes zerstört, die von palästinensischen Widerstandsgruppen über Beit Hanun im Norden des Gazastreifens abgeschossen wurde. Palästinensische Widerstandskämpfer haben auch am 7. März 2023 im Westjordanland während des massiven zionistischen Angriffs auf Jenin zwei Drohnen des zionistischen Regimes im Flug abgeschossen. Israel beschlagnahmt 70 palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland. Das israelische Regime hat mit der Umsetzung von Plänen für die Beschlagnahme von mindestens 70 palästinensischen Häusern im besetzten Westjordanland begonnen. Der Leiter des Baukomitees in Al-Khalil, Hebron, Imad Hamdan, sagte am Sonntag, dass die Behörden des israelischen Regimes planten, die palästinensischen Häuser an israelische Siedler in der Anstalt des Gouvernements Al-Khalil zu übergeben. Der israelische Überfall auf das Nasreddin-Gebäude ist der Beginn der Umsetzung des Plans, fügte Hamdan hinzu. Gleichzeitig betonte Hamdan, dass die Palästinenser die wahren Eigentümer dieser Häuser und Geschäfte sind. Unterdessen kritisierte Issa Amru, ein palästinensischer Aktivist in Al-Khalil, scharf die schwache Reaktion des Baukomitees auf die Pläne des israelischen Regimes. Der Beginn der Umsetzung der israelischen Pläne, die Anfang dieses Jahres bekannt wurden, ist ein gefährlicher Alarm, sagte Amru. Die erzwungene Vertreibung der Palästinenser aus dem Nasreddin-Gebäude, das sich in der Altstadt befindet, ist kein Vorfall, der ohne offizielle Maßnahmen erfolgt, fügte er hinzu. Amru warf dem Baukomitee außerdem vor, den Diebstahl palästinensischen Eigentums mit den israelischen Besatzerbehörden zu koordinieren. Der Aktivist verurteilte das Schweigen des Komitees über die Zerstörung der 6 palästinensischen Gebäude durch israelische Siedler vor ein paar Tagen im Herzen der Stadt und erklärte, dass das Komitee viel mehr für den Schutz des palästinensischen Eigentums in der Stadt tun könne. Das israelische Regime zerstört routinemäßig palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland und im Osten von Al-Quds aus Jerusalem und behauptet, dass die Gebäude ohne Genehmigungen gebaut wurden. Manchmal befiehlt es palästinensischen Eigentümern auch, ihre eigenen Häuser abzureißen oder die Kosten des Abrisses zu tragen. Russland: Wir haben das Recht, die diplomatischen Beziehungen zu Polen abzubrechen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte inmitten der Spannungen mit Polen, Moskau habe das Recht, die diplomatischen Beziehungen zu Warschau abzubrechen. Laut Irna sagte Sacharowa unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS am Sonntag, eine emotionale Entscheidungsfindung ist immer verlockend. Dementsprechend haben wir das Recht, dies zu tun. Sie führen seit Jahren provokative Aktionen durch. Sie hob dann hervor, aber wer wird unter solchen Entscheidungen leiden? Die Leute, die Bürger. Ich meine nicht polnische Staatsbürger, vielmehr meine ich unsere eigenen Bürger, die in diesem Land leben und arbeiten. Polnische Behörden haben am Samstagmorgen das Schulgebäude der russischen Botschaft in Warschau gewaltsam beschlagnahmt. Moskau betonte, dass es auf diese Aktion hart reagieren werde. Das russische Außenministerium bezeichnete diese Aktion als klaren Verstoß gegen die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 und als Übergriff auf russisches Eigentum in Polen. Der russische Botschafter in Warschau, Sergei Andrejew, sagte Sputnik vergangene Woche, dass die polnische Staatsanwaltschaft Gelder von den Konten der russischen Botschaft und der Handelsagentur beschlagnahmt habe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warnte, Warschau solle die Antwort Moskaus auf die Beschlagnahme von Geldern von den Konten russischer diplomatischer Vertretungen in Polen abwarten. Wenige Tage zuvor hatte Polen gemeinsam mit den baltischen Staaten, Litauen, Lettland und Estland von der Europäischen Union gefordert, die Gazprom-Bank, ein russisches Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, aus dem internationalen SWIFT-System zu entfernen. Russland hat in Donetsk 200 Tonnen ukrainische Militärausrüstung zerstört. Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass bei einem Angriff in der Region Donetsk eine große Menge ukrainischer Militärausrüstung und Munition zerstört wurden. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, 200 Tonnen militärische Ausrüstung und Munition der ukrainischen Streitkräfte wurden nach einem Angriff auf deren militärische Stellungen an einem Bahnhof in der Stadt Kramatorsk in der Volksrepublik Donetsk zerstört. Die westlichen Länder haben der Ukraine verschiedene Arten von Waffen und militärischen Systemen zur Verfügung gestellt, woraufhin der Kreml und auch eine Gruppe von Kriegsgegnern warnte, dass die Fortsetzung dieser Hilfen den Krieg verlängern werde. Die Webseite Politico berichtete letzte Woche, dass sich die Regierung von US-Präsident Joe Biden im Stillen auf das mögliche Scheitern des ukrainischen Gegenangriffs im Frühjahr gegen Russland vorbereite und sich Sorgen über die Folgen mache. Bidens Team hat die Ukraine öffentlich unterstützt und versprochen, dem Land in erforderlichem Umfang wirtschaftliche und militärische Hilfe zu leisten. US-Regierungsbeamte haben jedoch in privaten Kreisen ihre Besorgnis über die geringen Errungenschaften in den ukrainischen Angriffen geäußert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 21, Isfahan 18, Shiraz 19 und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun die Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen die Besprechung der Sure 65, Talok, welche 12 Verse hat, bei den Versen 8 bis 10 fort.
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
Und wie viele Städte lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn und seiner Gesandten auf, worauf wir sie einer strengen Abrechnung unterzogen und mit entsetzlicher Strafe straften. Da kosteten sie die schlimmen Folgen ihres Verhaltens, und das Ende ihres Verhaltens war nur Verlust. Gott hat für sie strenge Strafe bereitet. So fürchtet Gott. O, die ihr Verstand besitzt und die ihr glaubt. Gott hat ja zu euch eine Ermahnung als Offenbarung herabgesandt. Die ersten 7 Verse der Sure 75 haben die Bestimmungen erklärt, die die Gläubigen im Zusammenhang mit einer Scheidung zu beachten haben. Und nun warnt Gott allgemein vor den Folgen der Nichtbeachtung seiner Gebote. Er mahnt die Muslime, dass sie bei Verstoß gegen die Gebote Gottes bezüglich persönlicher, familiärer und gesellschaftliche Angelegenheiten harte Konsequenzen ziehen müssen. Ungehorsam gegenüber Gott zieht eine schwere Strafe im Diesseits und im Jenseits nach sich. Selbstverständlich liegt dieser Strafe Gerechtigkeit und eine genaue Abrechnung zugrunde, damit einerseits niemandem Unrecht geschieht und andererseits deutlich zwischen den Rechtschaffenen und den Unrechttuenden unterschieden wird. Dann heißt es weiter: Zieht doch eine Lehre aus dem Schicksal früherer Völker und seht ein, dass diejenigen, die sich dem Befehl Gottes widersetzt haben, im Diesseits und Jenseits nur Verluste hinnehmen mussten und müssen. Keiner soll denken, dass ein Volk aus Schlauheit im Diesseits gesiegt habe. Endet doch das diesseitige Leben immer mit dem Tod. In Wahrheit kommt es nämlich darauf an, wie die Situation des Menschen in der jenseitigen ewigen Welt aussieht und welches Ende ihn dort erwartet. Einige denken, eine Bestrafung im Diesseits würde den Menschen vor der jenseitigen Strafe retten. Das ist nicht so. Gott ungehorsam hat diesseitige und jenseitige Pein zur Folge. Ein Mensch, der nachdenkt und an Gott glaubt, weiß, dass die einzige Möglichkeit, der diesseitigen und jenseitigen Strafe zu entkommen, darin besteht, gottesfürchtig zu sein, dementsprechend zu handeln und sich vor dem Gottungehorsam zu hüten. Wir sehen also, erstens, es hat Schaden und Vernichtung im Diesseits und eine harte Strafe im Jenseits zur Folge, wenn jemand sich den Befehlen Gottes und seiner Gesandten widersetzt. Zweitens, wir sollten keinen blinden Stolz wegen diesseitiger Genüsse und Freuden hegen, wenn sie mit dem Verstoß gegen Gottes Gebot einhergehen, denn die wichtigste Frage ist doch, wie unser Ende aussehen wird. Drittens, Vernunft und Glaube gehören zusammen. Die Befolgung der Vernunft lässt den Menschen zum Glauben gelangen und der Glaube macht ihn gottesfürchtig und lässt ihn gottesfürchtig handeln. Viertens. Vernunft und Offenbarung retten den Menschen. Sie beide halten ihn vom Bösen ab und sie mahnen ihn, damit er an Wohl und ewiges Glück gelangt. Wir betrachten nun den Vers 11 der Sure 65, Talaq.
Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilu s-salihati min adh-dhulumati ila an-nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
Einen Gesandten, der euch Gottes Zeichen verliest, die alles klar machen, um diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus den Finsternissen ins Licht hinauszubringen. Und wer an Gott glaubt und rechtschaffen handelt, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Gott hat ihm damit ja eine schöne Versorgung gewährt. Zum Schluss des Verses 10 hieß es: Gott hat ja zu euch eine Ermahnung als Offenbarung herabgesandt. Und Gott fügt nun zu Anfang des nächsten Verses 11 hinzu: dass er auch einen Propheten gesandt hat, der aufgrund der klaren Verse der Offenbarungsschrift die Menschen zum Glauben und zu rechtschaffenen Werken aufruft und sie zum diesseitigen und jenseitigen Glück führt. Zu dem Begriff Finsternisse ist zu sagen, dass jegliche Art von Götzenverehrung und Unglauben und geheuchelter Glaube sowie jegliches schlechtes Handeln und das Sündigen eine Finsternis für den Menschen darstellen. Die Propheten Gottes sind daher gekommen, um den Menschen den Weg aus diesem Dunkel ins Licht zu zeigen und sie ihrem wahren Glück zuzuführen, indem sie ihnen zum Glauben an den einen Gott verhelfen und sie zu guten Werken aufrufen. Wir möchten in diesem Zusammenhang auf folgende Punkte aufmerksam machen. Erstens, das Himmelsbuch alleine reicht noch nicht zur Rechtleitung der Menschheit, sondern es muss auch ein Prophet da sein, der anhand der Lehren dieses Buches die Menschen im Leben rechtleitet und für sie ein praktisches Vorbild ist. Zweitens, die falschen Wege sind zahlreich und weit gestreut. Daher wird das Wort Finsternis in dem obigen Vers in der Mehrzahl angewandt, und es heißt Finsternisse. Für den rechten Weg wird jedoch das Wort Licht in der Einzahl verwendet, denn der rechte Weg ist ja nur einer. Drittens. Die Propheten wurden unter die Menschen gesandt, damit sie sie aus den Finsternissen, die die Menschen selber hervorgerufen haben, retten und ihnen den hellen Weg Gottes zeigen. Wir besprechen die Sure Talaq, Sure 65, mit den Erläuterungen zu Vers 12 zu Ende. Dieser Vers ist wie folgt.
Allah, الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Gottes kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Gott zu allem die Macht hat und dass Gott ja alles mit seinem Wissen umfasst. Dieser Vers, der den Abschluss der Sure Talaq bildet, verweist auf die Größe der von Gott erschaffenen Daseinswelt und auf die unendliche Schöpfungsmacht Gottes und seine weisen Befehle. Gott spricht von der Erschaffung von sieben Himmeln und sieben Erden durch ihn. Es kann sein, dass die Zahl sieben hier symbolisch für die riesige Zahl der Sterne im All oder eine große Anzahl von Planeten mit ähnlichen Bedingungen wie die auf unserem Planeten steht. Dieser Vers kann auch auf Wahrheiten in den Welten hinweisen, die der Mensch noch nicht kennt und die ihm vielleicht einmal in der Zukunft dank des wissenschaftlichen Fortschrittes offenbar werden. Noch von höherer Bedeutung als die Schöpfung dieser großartigen Welt, deren Ausmaße dem Menschen trotz aller modernen Instrumente und Teleskope noch unbekannt sind, ist ihre Verwaltung. Die Herrschaft des Schöpfers über diese Welt zeugt von seinem Allwissen und seiner unbegrenzten Macht. Man bedenke also, erstens, der eine Gott, an den wir glauben, ist Schöpfer und Herr. Das heißt, er hat sowohl die Welt erschaffen, als dass er auch ihre Angelegenheiten verwaltet. Von daher rührt es, dass die Wörter Khaliq, Schöpfer, und Rab, Herr, die häufigsten Bezeichnungen sind, die für Gott im Koran vorkommen. Zweitens, die Daseinswelt liefert den ausführlichsten Unterricht für Gotteskunde und die Lehre über Gottes Größe. Allerdings sehen einige Leute trotzdem nur die Geschöpfe Gottes, aber nicht ihren Schöpfer. Drittens, das Wissen Gottes ist vollständig, exakt und fehlerfrei. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Irani Javdan, ewiger Iran, gesungen von Ahmad Adiban.
عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز ایران من ای سرزمین سر به داران مهد دلیران خاک سرخ مرزداران از تو لبریز از تو از عشق لبریز از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز ایران من ای سرزمین سر به داران مهد دلیران خاک سرخ مرزداران من می خروشم مثل کرخه مثل کارو حتی اگر چون قطره اشکی غرق در خون من می درخشم چون کبودان در سیاهی حتی اگر خشکیده باشم گاه گاهی من آرشم من داریوشم من دشمن ضحاک شوم مردوشم من سعدیم فردوسیم من شعر نابم باید باید که چون خیام بر دنیا به تو بر چون دماوند و سهندت باش ایران چون کوهای سربلندت باش ایران ای سرزمین عشق و ایمان میهن جان
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit dem Beitrag Unbemannte iranische Kampffahrzeuge. Wir wünschen weiterhin gute Unterhaltung. Die Entstehung einer Institution, in den vier Teilen der Armee der Islamischen Republik Iran, Bodentruppe, Marine, Luftwaffe und Luftverteidigung, unter dem Titel des Forschungsinstituts und des Dschihad des Selbstversorgung, hat zur Präsentation kreativer Pläne geführt, um die operativen Anforderungen dieser Streitkräfte angesichts der neuen Veränderungen auf dem Gebiet der modernen Kriegsführung zu erfüllen. In dieser Hinsicht ist die Konstruktion und Produktion von unbemannten Kampffahrzeugen, die eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und Roboterwissen sind, eine der neuen Errungenschaften des Dschihad des Selbstversorgung der Bodentruppen der Islamischen Republik Iran. Das Wissen um künstliche Intelligenz ist eine der neuen Wissenschaften, die in den letzten Jahrzehnten in allen Bereichen, insbesondere im militärischen Bereich, ihre Bedeutung gezeigt hat. Die Streitkräfte der großen Länder haben diese Wissenschaft in den letzten Jahren genutzt, wovon ein klares Beispiel in vielen Robotern und Drohnen zu sehen ist. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Robotik ist seit einigen Jahren weltweit beliebt. In diesem Zusammenhang und angesichts der Bedeutung des Bereichs der künstlichen Intelligenz unternehmen die Forschungszentren der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran seit mehreren Jahren Schritte zum Einsatz künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz in Bereichen wie Roboterfahrzeugen, Artilleriegeschossen, Simulatoren und Drohnen gehört zu den wichtigsten Anwendungsgebieten dieser Wissenschaft in den Streitkräften. Natürlich denken diese Zentren immer noch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz nach und finden dafür neue Anwendungen.
In den letzten Jahren hat sich die Bodentruppe der Armee der Islamischen Republik Iran durch den Einsatz künstlicher Intelligenz auf die Konstruktion und den Bau von Drohnen, ferngesteuerte Fahrzeuge mit verschiedenen Anwendungen zubewegt. Eine militärische Ausrüstung, die in den letzten Jahren aufgrund der jüngsten irregulären Kriege in Westasien ihre Bedeutung gezeigt hat. Entsprechend der Situation im islamischen Iran sowie den klimatischen Bedingungen Westasiens haben sich das Forschungsinstitut und Dschihad der Selbstversorgung der Armee auf die Konstruktion und den Bau von Drohnen zubewegt und sie gemäß den aktuellen Erkenntnissen der Welt hergestellt. In diesem Zusammenhang hat sie mehrere unbemannte Kampffahrzeuge entwickelt und produziert. Nasir, Haider 1 und Karakal sind unbemannte Kampffahrzeuge oder ferngesteuerte Fahrzeuge, die von dem Forschungsinstitut und Dschihad der Selbstversorgung der Armee hergestellt werden und jeweils ihre eigenen Verwendungszwecke und Eigenschaften haben. Das unbemannte Kampffahrzeug Nasir wurde am 29. März 2015 bei der Parade der Armee der Islamischen Republik Iran präsentiert. Das Nasir-Kampffahrzeug ist ein ferngesteuertes, unbemanntes Fahrzeug, das in zwei Arten von 4 und 6 Rädern entwickelt und hergestellt wird. Dieses Auto verwendet ein hochflexibles und allgegenwärtiges Fahrgestell Kassis, das sich auf jeder Art von Gelände mit unterschiedlichen Komplikationen bewegen kann. Der Nasir-Motor ist ein Elektromotor, der ihm aufgrund seiner Geräuschlosigkeit einen großen Vorteil verschafft hat, und das ist die Möglichkeit, heimlich in Einsatzgebieten zu arbeiten. Dieser Motor konnte die Reichweite von Nasir auf 2 Kilometer erhöhen und ist in der Lage, Aufklärungsmissionen in Einsatzgebieten mit dem optischen Erkennungssystem durchzuführen. Das oben genannte System hat die Fähigkeit, bei Tag und Nacht und bei widrigem Wetter zu zielen. Nasir hat auch die Fähigkeit, Aufklärungs- und Kampfeinsätze zu planen. Außerdem gibt es auf beiden Seiten von Nasir Rauchgranatenwerfer, mit denen man sich in Konfliktzeiten tarnen kann. Außerdem verringert die Verwendung eines Elektromotors die Möglichkeit seiner Erkennung in Konfliktfällen. Nasir ist zudem in der Lage, Ziele zu jeder Tageszeit durch Verwendung eines optischen Erkennungssystems zu identifizieren. Außerdem hat der Einsatz von Offensiv- und Defensivwaffen die Offensiv- und Defensivkraft gegenüber feindlichen Hubschraubern, gepanzerten Fahrzeugen, taktischen und Fußtruppen erhöht. Nasir hat außerdem Fähigkeit, eine mittlere Waffe von der Größe einer 7,62 mm Kugel oder eine Flugabwehr- oder Panzerabwehrrakete zu platzieren. In dieser Hinsicht ist Nasir mit verschiedenen Waffen ausgestattet, was es neben einem Bodenkampffahrzeug zu einem Verteidigungsfahrzeug gemacht hat. Zu diesen Waffen gehören eine 7,62 mm Patrone, eine Schulterflugabwehr oder 2 Panzerabwehrraketen. Das Wichtige an Nasir ist die Verwendung von Stealth-Technologie, um die Waffen zu verstecken, damit der Feind die Waffen dieses Fahrzeugs nicht bemerkt und diese Waffen bei Bedarf aus dem Auto herauskommen. Natürlich scheint eine der Schwächen dieses Fahrzeugs die Möglichkeit zu sein, eine Art von Waffe für Konflikte einzusetzen, aber aufgrund des einheimischen Konstruktionswissens von Nasir kann man sich vorstellen, dass die Waffenvielfalt bei den kommenden Versionen zunehmen wird. Die Tragfähigkeit von Nasir beträgt 600 Kilogramm. Zusätzlich zu seinen Waffen kann dieses Fahrzeug alle Arten von benötigter Fracht wie Munition, Lebensmittel, Erste Hilfe und Soldatenfracht auf den Schlachtfeldern transportieren. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Transports auf den Schlachtfeldern ist sehr wichtig, da die Möglichkeit besteht, dass an manchen Orten kein anderes Fahrzeug als Kleinwagen verkehren kann. Die Konstruktion und die Produktion des Roboterfahrzeugs Heidar 1 sollten als nächster Schritt der Bodentruppen der Armee auf dem Gebiet der Herstellung dieser Fahrzeugtypen angesehen werden. Im Oktober 2019 präsentierte die Bodentruppe der Armee der Islamischen Republik Iran anlässlich der Heiligen Woche der Verteidigung Heidars Fahrzeug. Das unbemannte Auto Heidar 1 ist ein Fahrzeug mit flachem Fahrgestell und 6 Türen mit 2 Antennen oder Kameras, die an den Säulen des Fahrzeugs angebracht sind. Dieser Roboter hat verschiedene Funktionen wie Scharfschütze, Zerstörung, Minenwerfer und Aufklärung. Eine der wichtigen Fähigkeiten von Heidar 1 ist die Möglichkeit seiner Netzwerkorientierung, Operationen in Koordination mit anderen Geräten und Waffen durchzuführen. Der Betrieb von Heidars Fahrzeug ist so, dass die Kommandeure sie aus der Ferne einsetzen und dann zur Einsatzstelle dirigieren können. Selbstverständlich ist es möglich, mehrere Heidar-Roboter in Form eines Roboterverbundes zu koordinieren, um multilaterale Kampfhandlungen durchzuführen. Der Vorteil der Heidar-Vernetzung liegt in einer sehr breiten Sichtbarkeit und einem hohen Handlungsspielraum. Dieses unbemannte Fahrzeug wird in 2 aggressiven Versionen produziert. Ein Beispiel für dieses kleine Militärfahrzeug wird ein AK-47 Kalaschnikow-Maschinengewehr im iranischen Stil haben, das auf dem Dach und auf dem Kopf steht, damit ein langes, bananenförmiges Magazin mit 40 Kugeln darin verwendet werden kann. Heidar 1 wird eine Art Kamera haben, mit der es Ziele angreifen kann. Dieses Zielen ist jedoch nicht sehr genau und wird hauptsächlich mit dem Ziel verwendet, zu feuern und die feindlichen Streitkräfte in die Defensive zu zwingen. Der 2. Typ des Militärfahrzeugs Heidar 1 wurde speziell für den Angriff auf feindliche Panzereinheiten entwickelt und geht wie eine Kamikaze-Drohne unter den Panzer oder die gepanzerten Fahrzeuge des Feindes und durch die Detonation ihrer explosiven Munition unter dem Bauch dieser Fahrzeuge, die anfälliger sind als andere Stellen, und setzt sie außer Gefecht. Insofern kann man sagen, dass der wichtigste Typ von Heidar sein Zerstörertyp ist. Dieses unbemannte Kampffahrzeug kann sich in einer Position verstecken und dann unter feindliche gepanzerte Fahrzeuge wie Panzer und Mannschaftstransporter gelangen, um Zerstörungsoperationen durchzuführen. Außerdem können die Designer und Implementierer der Operationen in die Gräben des Feindes eindringen und die wichtigsten Kommandeure des Feindes zerstören, indem sie diese Zerstörungsdrohnen verwenden. Heidar ist in der Lage, explosive mobile Fallen einzusetzen, um die Panzerkolonnen des Feindes an verschiedenen Orten zu zerstören. Diese Falle erhöht die Wahrscheinlichkeit, feindliche gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören. Wenn sich im unteren Teil der gepanzerten Fahrzeuge des Feindes V-förmige Panzerungen befinden, ist es natürlich möglich, die Grubenladungen in Heidar 1 auszunutzen. Das unbemannte Kampffahrzeug Karakal ist wie die unbemannte Kampffahrzeuge Nasir und Heidar 1 eines der Produkte und Errungenschaften des Forschungsinstituts und Dschihad der Selbstversorgung der Bodentruppen der Armee, das im Oktober 2020 anlässlich der Heiligen Verteidigungswoche enthüllt wurde. Karakal ist eine intelligente Drohne, die ein unabhängiges Aufhängungssystem verwendet. Die Höchstgeschwindigkeit von Karakal beträgt 30 Kilometer pro Stunde und kann Kommandanten eine bedeutende Gelegenheit bieten, taktische Operationen durchzuführen. Dieses Roboterfahrzeug kann leichte und halbschwere Waffen tragen und ist mit einem intelligenten Fernsteuerungssystem sowie einem Laserentfernungsmesser und einem optischen System ausgestattet. Diese Drohne ist für den Bodenkampf konzipiert. sehr wendig und verfügt über ein unabhängiges Aufhängungssystem. Die Reichweite von Caracal beträgt mehr als 500 Meter. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.